Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Und herzlich willkommen zur 34. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der filigrane Philipp.
Hallo. Guten Tag.
Und ihr wundert euch sicherlich schon, warum ich den Uli nicht zuerst genannt habe. Der ist leider krankheitsbedingt heute kurzfristig ausgefallen, weshalb wir aber wieder würdigen Ersatz ranschaffen konnten, und zwar unser lieber Gasthost Matze ist wieder am Start. Woo! Guten Abend, Matze.
Hallo, guten Abend.
Willkommen zurück,
Matze. Du bist alleine deshalb schon ein würdiger Ersatz für Uli, weil ich dir die gleiche Eingangsfrage stellen kann, die ich ihm gestellt hätte. Wie war es bei Nick Cave, Matze?
Das war super. Ich war ja nicht in München wie Uli, ich war in Berlin in der Uber Arena und ich habe spektakuläre 23,90 Euro dafür bezahlt, für das, dass ich neben der Bühne saß quasi. Wegen quasi Abendkasse. Also fünfmal Nick Cave wäre einmal Pearl Jam gewesen, wenn es stattgefunden hätte. Aber war auf jeden Fall für das ausgefallene Pearl Jam-Konzert im Sommer ein mehr als gleichwertiger Ersatz. Ich würde so weit gehen, eins der besten Konzerte der letzten Jahre, die ich gesehen habe. Da hat wirklich alles gepasst. Es war so in den Bann ziehend. Und sogar der Rotwein in der Uber Arena, den ich mir für Nick Cave gegönnt hat, hat super geschmeckt. Also da hat wirklich alles gestimmt.
Ich gönne mir übrigens heute auch Rotwein, weil du dabei bist.
Ja, ich trinke Spezi. Ja. Tut mir leid.
Mein Rotwein schmeckt auch irgendwie wie Spezi, so billig war der.
Das ist ja beeindruckend, dass die Karten so billig waren, weil ich von deinen Videos her fand, dass du super Sitzplätze hattest.
Ja, war fantastisch. Ich dachte auch die ganze Zeit, da stimmt irgendwas nicht. Ich sitze hinter so einem Pfeiler, wie wenn ich irgendwo im Frankenstadion in Nürnberg sitze, so sichtbehindert. Aber es war wirklich, ich konnte direkt Nick Cave beim Hin- und Herlaufen. Ich denke, der hat wahrscheinlich so an die 8 Kilometer zurückgelegt bei seinem Sprints zwischen Piano und Front Row und abklatschen mit den Leuten und predigen. Also er ist so aktiv, herrlich. Kann man absolut nichts bemängeln. Sound war toll, Setlist war toll, Stimmung war toll. Obwohl die Uber Arena ein bisschen steril ist, aber hat für dieses Konzert super gepasst.
Wundervoll. Philipp, du warst auch auf einem Konzert, auf einem Festival vielmehr.
Genau, ich habe meine latenten Liebe zu Stoner Rock gefrönt und war im Backstage in München auf dem Keep It Low Festival. Habe da übrigens zum ersten Mal Fu Manchu gesehen und war hervorragend. Und ich kann jedem nur die belgische Band Gnome empfehlen, zu erkennen an roten Zipfelmützen. Wirklich köstlich.
Jetzt erinnere ich mich gerade bei dem Stichwort wieder, Matze, du warst ja noch auf einem viel besseren Konzert. Magst du davon noch erzählen?
Ja, ich war in der
Stichwort Olympiahalle. Stichwort
Olympiahalle. Ja, Stichwort East 17, die habe ich unter anderem gesehen am Samstag. und den echten Lubega, die echte Luna und die eine echte Sängerin von Snap auf einem 90er-Festival, das wir meiner Cousine zum Geburtstag geschenkt haben und eingelöst haben.
Die auch Hörerin ist gelegentlich. Grüße.
Ja, sie ist eine der Hörerinnen. Sie ist die Hörerin. Die wir
haben. Ach, hier ist es. Von Nick Cave zu Lubega.
Und was war das Beste?
Ich fand Masterboy am besten. Die haben weil die hatten noch ihre komplette Originalbesetzung. Also so wie man sie damals bei Viva oder Hitclip mit Thomas Germann im Bayerischen Rundfunk gesehen und gekannt hat, die beiden Glatzköpfe und die Sängerin. Also die waren über 60 und das fand ich sympathisch. Und haben auch noch ihren Keyboarder dabei gehabt, der dann Playback auch irgendwas so gemacht hat.
Sag mir bitte mal einen Hit von Masterboy, ich stehe gerade auf dem Schlauch.
Zum Beispiel Feel the Heat of the Night oder Land of Dreaming. Das ist der generischste Eurodance, den es gibt aus Deutschland. Und ja. die Produzenten von Snap, Münzing und Ancelotti, haben mal über ihn gesagt, wir mussten unbedingt einen GI als Rapper nehmen, weil sonst klingt's wie Masterboy bei Snap. Also das wäre international nicht zu vermarkten gewesen.
Masterboy, ich habe sie verdrängt gehabt. Ja, jetzt, wo du sagst.
Sehr schön. Ich war auch auf Konzerten. im Rahmen der des Nürnberg Pop Festivals. Sehr gute Konzerte sogar. Ich habe unseren lieben Hörer und ex-gefeaturten Künstler Joschko gesehen, der in der Roten Bar leider vor Stammpublikum spielen musste, die nicht wegen der Musik da waren und deshalb etwas laut, aber er hat es gut gemacht. Dann habe ich noch die Zukunft des deutschen Pop namens Error im Club Stereo gesehen. Gewöhnungsbedürftig, aber mit so ein bisschen Churches-Vibes ging schon. Die Crowd, die sicherlich nicht alle 18 waren, haben es abgefeiert auf jeden Fall. Ich habe mich sehr alt gefühlt. Und die beiden Highlights zum Schluss waren dann noch The Haunted Youth aus Belgien, die mich live viel mehr in Bann gezogen haben als auf Platte. Mit ihren Cure meets War on Drugs Vibes. Und mein persönliches Highlight dann ganz am Schluss, Endless Wellness, Wahnsinns-Performance. Leider von Abstimmungsproblemen mit dem Mischer geprägt. Das ganze Set hat auch sehr spät angefangen und gab dann zwischendurch auch immer Nachregelungsbedarf. Aber technisch und von der Performance her wirklich ganz große Klasse.
Wo haben die
und
gespielt?
Ich durfte auch noch...
In der Kirche?
Die haben... Im Spital haben die
gespielt. Ah ja, okay.
Genau, und dann durfte ich ja auch noch sprechen auf der Nürnberg Pop Conference auf einem Panel über Musikpodcasts. Und das war eine super interessante Talkrunde mit hochkompetenten GesprächspartnerInnen, die auch aufgezeichnet wurde. Das heißt, ich werde es euch wissen lassen, wenn das mal irgendwann veröffentlicht wird. Ich weiß es selbst noch nicht. Und ich habe gelernt, um diesen Podcast zu pushen, brauchen wir einen Beef mit einem anderen Podcast. Das macht man heutzutage so. Also, Raul. Jetzt geht's los.
Ja, gemischtes Hack.
Ich weiß, du hörst zu.
Aber Max, ja, ich habe von vielen Personen erfahren, dass du uns mehr als würdig und kompetent vertreten hast.
So viele waren gar nicht da.
Also von dem einen halt.
Wunderbar. Ja, Samstagnachmittag hatten dann doch Leute noch ein bisschen was anderes zu tun. Es waren parallel natürlich auch andere Talks zu Musik-Business-relevanteren Themen eventuell sogar noch. Aber paar Interessierte haben zugeschaut und es war sehr nett auf jeden Fall, das Gespräch. Was möchte ich jetzt sonst noch außer Housekeeping? Nö, ich weise euch einfach darauf hin, dass wir auch eine E-Mail-Adresse haben, loveisneuespodcast@gmail.com, an die ihr uns Lob, Kritik und Anregungen schicken könnt, wann immer ihr wollt. Bewertet uns bitte auch in der Podcast-App, in der ihr uns gerade hört und abonniert uns dort, damit ihr nichts mehr verpasst. Dazu gleich noch mehr. Und sagt doch bitte all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Nicht vergessen, auch diesmal gibt's wieder eine Playlist, in die ich so gut wie alle Songs, die wir heute ansprechen, packen werde und die ihr dann auf Spotify nachhören könnt, ganz in Ruhe, so dass ihr nichts verpasst und nichts mitschreiben müsst. Und um das Intro noch ein klein wenig mehr in die Länge zu ziehen, noch eine Ankündigung. Mitte November werdet ihr eine kleine Sonderfolge von Love is Noise in eurem Podcast-Feed finden. Deshalb abonnieren. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch dann aber, wenn es soweit ist. Seid gespannt. Und jetzt können wir loslegen mit den News des Oktobers. Seid ihr bereit?
Ja, ich check mir mal Rheinwein ein.
Uns allen, hoffe ich.
Jawohl.
In die News. Was wir vergessen haben, und es würde mir das Herz brechen, wenn ich es vergesse. Uli, du hörst ja vielleicht zu. Gute Besserung. Wir können es nicht erwarten, dich nächsten Monat zurückzuhaben. Schönen Gruß von Uli auch an euch alle da draußen. Macht euch keine Sorgen um ihn. Es geht schon wieder besser. Nur seine Texte konnte er nicht alle mehr rechtzeitig schreiben. Dafür nächstes Mal in umso höherer Höchstform. Jetzt aber zu unserem ersten Beef des Monats. Thom Yorke hat sich in einem Interview mit Double J sehr gereizt zur Zukunft seiner Band Radiohead, die im Sommer ja zumindest mal wieder gemeinsam geprobt hatten, geäußert. Angesprochen darauf, ob es ihn kümmere, wie sehr sich seine Fans eine Rückkehr wünschten, sagte der 56-Jährige, I'm not aware of it and I don't really give a flying fuck. Ich denke, wir haben uns das Recht verdient, das zu tun, was für uns Sinn ergibt, ohne uns erklären zu müssen oder der veralteten Vorstellung von irgendjemandem Rechenschaft ablegen zu müssen, was wir tun sollten. Das hätte man sicher auch diplomatischer formulieren können, wenn es um die Leute geht, die einem die Butter aufs Brot schmieren, sozusagen. Aber
dachte ich mir auch, ja.
Thom Yorke hat wahrscheinlich auf ewig genügend Butter im Kühlschrank.
Trotzdem denke ich mir, wenn man sich erklären muss, dann der Wolf aus seinen Fans als Musikgruppe. Aber naja, Thom Yorke tut er halt.
Matthias, du bist genauso unvorbereitet wie Uli, aber magst du trotzdem einen spontanen Kommentar?
Ich muss es wirklich sagen, ich hatte nicht viel...
Als der größte Radiohead-Fan von uns
allen, muss ich dazu betonen. Ich hatte heute nicht wirklich kaum Vorbereitungszeit, aber ich habe mir einfach gedacht, ich werde so wie Thomas Gottschalk einfach so reingehen und alles für Mist empfinden, was jünger als 30 Jahre ist. Das Problem ist, als ich dann die Notizen gesehen habe, das sind alles Bands, die seit über 30 Jahren aktiv sind, um die es geht. Also mit der Masche komme ich auch nicht durch. Aber ja, du hast vollkommen recht. Ich bin großer Radiohead-Fan, weil das ist ja wirklich die beste britische Band seit den Beatles, im Gegensatz zu manchen, die sie so bezeichnen. Und deswegen bin ich auch streng dafür, dass erstmal Thom Yorke nicht so angepisst ist wegen so einer Frage. Und er soll wieder ein neues Radiohead-Album machen und sie sollen auf Tour gehen. Und auf Radiohead würde ich dann auch sämtliche Ticketmaster-Abzock-Sachen mitmachen, um sie mal wieder live zu sehen. Nach jetzt 16 Jahren, als ich sie zum letzten Mal gesehen habe. Weil Smile schön und gut, aber es ist halt Radiohead. Wobei ich ja Colin Greenwood ja live gesehen habe, immerhin, bei Nick Cave als Bassist.
Oh, krass. Das wusste ich gar nicht. Ah, na gut, der braucht auch was zu tun, ne?
Ja, der braucht auch was, ja.
Ja, ich glaube, Thomas Gottschalk wäre auf der Seite von Thom Yorke. Umso runder läuft es dafür offenbar bei The Cure. Noch bevor die nächste Woche ihr erstes Album seit 17 Jahren namens Songs of Lost World veröffentlichen werden, hat Robert Smith in einem Interview mit dem britischen Radiomoderator Matt Everett nämlich bekannt gegeben, dass das nächste Album schon so gut wie fertig sei. Und auch ein drittes Album danach sei bereits weit vorangeschritten. Tatsächlich seien die Aufnahmen schon im Jahr 2019 fast abgeschlossen gewesen. Und seitdem liegt das auf Halde. Ich weiß nicht, was ihn so lange aufgehalten hat, aber sollte er jetzt noch warten oder gleich alles raushauen? Im Zeitalter des Streamings sollte man, glaube ich, alles als 50-Song-Album raushauen, um den Algorithmus komplett für sich zu vereinnahmen. Im künstlerischen Sinne ist es wahrscheinlich weniger wertvoll.
Ich möchte mich vielleicht noch entschuldigen. Ich habe in der letzten Folge die Cure-Single etwas, wie sagt man, skeptisch beäugt, aber inzwischen mag ich sie auch. Es ist mir zwar immer noch ein bisschen zu lang, aber es ist schon sehr schön anzuhören, wenn man sich drauf einlässt.
Okay, dann erkläre ich dich hiermit für offiziell rehabilitiert.
Ja, es tut auch gut, einfach seine Stimme mal wieder zu hören. Er hat schon so. Ich konnte früher seine Stimme einfach nicht leiden, aber dann wurde ich 16 und konnte es dann und seitdem bin ich ja auch. Von dem her. Ist schon schön, dass sie wieder zurückkommen, dass sie noch ein paar Alben machen, bevor sie dann gehen.
Apropos zurückkommen. Normalerweise sind uns Tour-Supports ja keine eigene Meldung wert, aber wenn es sich um die Oasis Reunion Tour handelt, dann machen wir eine Ausnahme. Schon länger bestätigt ist der Direct Support und Liam Lookalike Richard Ashcroft von The Verve. Und neu hinzugekommen sind nun die lange vergessenen Britpop-Veteranen Cast, die 1995, also zeitgleich mit Morning Glory, einen kleinen Hit mit ihrem Album All Change und den Singles All Right und Walk Away hatten. Hoffnungen einiger Fans auf minimal frischere Acts wie die Cortinas oder Blossoms hatte Liam bereits zuvor zerstreut. Wird also eine ziemliche Retro-Veranstaltung. Und hattet ihr damals oder in der Zwischenzeit jemals von Cast gehört?
Nein.
Nein.
Naja, sie touren ja nur in Großbritannien und da kennt man sie vielleicht noch. Also bevor sie dann über den Ozean wechseln. Festlandshows für Europa gibt's ja nach wie vor keine. Meine Frau hat schon gesagt, wenn das dann kommt nächstes Jahr, dann müssen wir da dann aber hin. Und ich habe gesagt, das kommt aber nicht, weil die sind schon von Sommer bis Herbst ausgebucht, ohne überhaupt nach Europa zu kommen. Insofern brauchen wir da keinen Babysitter.
Aber die Gallaghers und Richard Ashcroft, also wirklich so ein Ausbund an Sympathie und ja, wird eine schöne Veranstaltung.
Dass die sich vor allem untereinander verstehen, ist ja schon gleicht einem Wunder, dass es da noch keinen Beef gab.
Ich habe jetzt auch überlegt, ich meine, ihr bringt ja auch seit Monaten oder Jahren mittlerweile irgendwo den neuesten Oasis-Beef und Gallagher-Spruch und wundert mich, dass er nicht dabei war und irgendwie eine mitbekommen hat. Übrigens mal eine Frage, meinen die das eigentlich ernst, dieses ganze Getue? Also diese ganzen Sprüche und diese Selbstbeweihräucherung? Oder ist das halt einfach britischer Humor? Ich würde es wirklich mal, ich weiß es nicht, ich bin da zu wenig drin. also dieses Verstörende auf eine Stufe mit den Beatles stellen? Und ist das ernst gemeint? Das wollte ich schon immer
60-40, würde ich sagen. 60% ernst, 40% britische Ironie oder trockener Humor oder Manchester.
Würde ich dem Philipp ausnahmsweise mal recht machen.
Ja, schon, ne? Also es ist schon ein ernster Kern dabei.
Ja, das auf jeden Fall.
Okay.
Sonst würdest du auch nicht solche Musik machen, glaube ich.
Ja, würde auf jeden Fall lieber zu The Cure gehen, wenn sie denn eine Tour machen für das neue Album.
Ja, zu wem man jetzt vielleicht nicht mehr gehen mag, das sind die Black Keys, die nun offiziell auf die dunkle Seite der Macht gewechselt sind. Wenig gute News hatten wir in letzter Zeit ja aus ihrem Hause zu berichten. Nämlich ihr eigentlich ziemlich gutes letztes Album ist ziemlich gefloppt und nachdem sie auch ihre Stadiontour im letzten Moment wegen mangelnder Ticketverkäufe canceln mussten, haben sie auch ihr Management dann letztendlich für diese milde Katastrophe gefeuert und das Ganze bei Social Media versucht blumig wegzuerklären. Und nun versuchen sie offenbar, die entgangenen Erlöse durch den ultimativen Ausverkauf zu kompensieren. Vergangenen Freitag traten sie in ihrer Heimatstadt Akron, Ohio, im Rahmen der sogenannten America Loves Crypto Tour für eine erlesene Crowd von Lobbyisten für Kryptowährungen auf. Mit anderen Worten, Trump-Wähler.
Make America Crypto Again.
Dabei war ihre Bühne einer kleinen VIP-Gruppe zugewandt, die sich vorab ein NFT kaufen musste, um in diesen VIP-Bereich zu gelangen, während das restliche Publikum die Band nur von hinten zu sehen bekam. Tatsächlich ranken sich schon länger Gerüchte darum, dass Sänger und Gitarrist Dan Auerbach ein heimlicher Trump-Supporter sei und Patrick Carney seine liberalen Überzeugungen für Geld gerne mal über Bord schmeiße, aber ich will in Gegenwart eines Staatsanwalts hier auch niemanden verleumden. aber trotzdem, meine Frage, Matze, gehst du als Rechtsstaatsvertreter mit meiner Einschätzung konform, dass Krypto nicht nur eine riesige Umweltsauerei, sondern auch die größte Geldwaschmaschine aller Zeiten ist?
Stellt euch mal vor, wie cool es wäre, ich würde spontan einspringen und bin jetzt voll der Fachmann über dieses Thema. Jetzt habe ich überhaupt keine Ahnung davon, ich verstehe nichts davon. Keine Ahnung, aber es klingt nicht gut, es klingt dubios. Und jeder, der mir in YouTube irgendwas darüber erzählen will, klicke ich sofort weg. Abgesehen davon, dass ich YouTube Premium mittlerweile habe. Aber stellt euch mal vor, es gäbe auch solche Dead-Rock-Tour-Shirts mit der America Loves Crypto-Tour, wo so hinten drauf steht und die Tourdaten. Und die hätten die verkauft. Wie witzig wäre so ein T-Shirt noch.
Das wäre schon wieder so trashig, dass es cool wäre.
Aber auch die Anordnung der Bühne klang saulustig. Also wie aus irgendeiner The Office-Folge. So, wir spielen jetzt mit dem Rücken zu euch, aber zu den Guten. Zu den Spekulanten, da spielen wir. Das ist schon lustig.
Ja.
Und ich hoffe, dass das mit Auerbach Floss eine Psychose ist, die dann vorbeigeht in spätestens 2 Wochen. Naja, schauen wir mal.
Ja, und bei Hulk Hogan hoffentlich auch, aber nee,
ist so spät. Ach, ich glaube, der Hulk ist verloren.
Ach, zum Glück ist Bret Hart Kanadier.
Ja, jetzt lasst mich euch erstmal eine halbe Stunde lang die Blockchain erklären, damit wir alle on the same page sind. Nein, keine Sorge. Der Partykiller schlechthin. Wenn wir wirklich alte, weiße Männer wären, dann würden wir uns jetzt bei den nächsten News über die verweichlichte Jugend aufregen.
Genau das wollte ich auch sagen.
Die nicht mal mehr 90 Minuten am Tag auf der Bühne stehen kann, während man früher noch im engen Van statt im Tourbus reisen musste. Aber The Last Dinner Party haben am Ende ihres großen Durchbruchsjahres die Reißleine gezogen und den Rest ihrer laufenden Europatour wegen emotionalem, mentalem und körperlichem Burnout. Dem war in dem letzten Monat schon eine buchstäblich in letzter Minute gecancelte Show in Lincolnshire vorausgegangen, bei der sich einige männliche Konzertbesucher außerdem über seltsames Verhalten der Security beschwert hatten. So seien sie beiseite genommen und ausgefragt worden, warum sie alleine das Konzert besuchten, seit wann sie die Band unterstützen würden und welches ihr liebster Song sei. Oh. Sowohl die Band als auch das Venue haben sich in der Zwischenzeit aber von diesem Vorgehen distanziert. Ich möchte ihnen nicht unterstellen, dass sie dahinter steckten. Das mögen wir als Außenstehende ohnehin nicht beurteilen. Dass es wichtig ist, auf die eigene psychische Gesundheit zu achten, habe ich aber letzten Monat im Kontext der Bright Eyes schon betont. Und offenbar ist Conor Oberst mittlerweile tatsächlich wieder in besserer Verfassung. Insofern gute Besserung auch an The Last Dinner Party.
Ja, nehmt euch ein Sabbatical, passt schon. Kommt aber wieder gesund zurück.
Von der Band schon was mitbekommen, Matthias?
Ja, also das sind die so wie ABBA klingen, oder?
Genau, die sind's.
Genau. Ja, sowas mag ich ja. Soll ich noch was dazu zu dem Verhalten, das Ausfragen an der Tür? Das finde ich aber saulustig. Ich finde, das ist echt gut. So einfach schauen, ja, kennst du die Band? Und sag immer das dritte Album und
ja, genau.
Der fünfte Track. Und wie heißt der Bassist, der mal dabei war? Ist doch super. Und gleich mal so die mit dem H&M-Bandshirt gleich mal rausfiltern. So.
Könnte man auf jeden Fall bei ausverkauften Shows in Zukunft anwenden, dass hier die Schönwetterfans draußen bleiben müssen.
Oh ja.
Wie immer im Spätherbst sind die Ankündigungen neuer Alben leider rar gesät. Doch immerhin haben wir aus dem Hause Tokotronic eine neue Single zu hören bekommen. Denn sie wissen, was sie tun, ist offenbar der erste Vorgeschmack auf ihr noch unbetiteltes kommendes Album, das, wie wir letzten Monat berichteten, vorerst auch das letzte mit ihrem Gitarristen Rick Fayall sein wird. Im Video ist die Band bereits nur als Trio vor einer Videoleinwand zu sehen, auf der Monster Trucks fahren. Weshalb das Lied meinem Sohn wirklich gut gefallen hat. Ich selbst war vor allem von der wichtigen Botschaft des friedlichen Widerstands gegen Menschenfeinde jeder Art eingenommen. Musikalisch ging es mir dafür einen Ticken zu ideenlos vonstatten, das Ganze. Was meint ihr?
Ich habe mir gedacht, es ist so ähnlich wie bei den Ärzten mit dem Song Demokratie, weil es halt mal so ziemlich ohne doppelten Boden ist und nicht abstrakt und auch eigentlich ohne Humor. Und klar werden das jetzt wieder einige so ultraorthodoxe Inquisitoren der Hamburger Schule vielleicht doof finden, so Sachen wie, darum muss man sie bekämpfen, aber niemals mit Gewalt. Wenn wir sie auf die Mündern küssen, machen wir sie schneller kalt. Dann finden das so Otto Oberschlauchs vielleicht ein bisschen, ja, so eine naive Love- und Peace-Utopie. Aber für mich, wie du sagst, Max, eigentlich ein wichtiges und richtiges Statement und ein deutlicher Polit-Song zur richtigen, also zur schlimmsten Zeit.
Du als ehemaliger Extremismusbeauftragter der Staatsanwaltschaft gehst sicherlich mit der Message auch konform, oder?
Ja, stehe ich voll dahinter. Genau so muss es sein. Ich hoffe, es gibt jetzt keine wieder ellenlange Facebook-Hamburger Schule-Diskussion, ob man nicht doch auch irgendwie radikal gegen irgendwas vorgehen muss. Also ich glaube, das hatten wir jetzt zu Genüge. Also ich fand den Text fand ich gut, fand es irgendwie auch lustig ein bisschen, wie es halt wieder gesungen wurde, diese trockenen Parolen. Musikalisch, ja, irgendwo dieses Western-mäßige fand ich ganz interessant, aber jetzt auch nicht irgendwas so, was mich musikalisch jetzt erstmal so sofort mitnimmt, dass ich sage, das ist mal wieder so ein richtiger Hit, aber vielleicht muss man es häufiger hören.
Einen konkreten Release-Termin für ihr nächstes Album hat, anders als Tokotronic, dafür schon eine der gefeiertsten Indie-Singer-Songwriterinnen der Gegenwart. Sharon Van Etten wird gemeinsam mit ihrer Backing-Band The Attachment Theory am 7. Februar eine selbstbetitelte LP herausbringen, von der man bereits die für ihre Verhältnisse ziemlich poppige Single Afterlife hören kann. Ein ruhiger, aber schöner Song mit leichten Kate Bush-Vibes im Gesang, finde ich.
Ja, schön treibend und ein bisschen sphärisch, würde der gute alte Uli wahrscheinlich jetzt sicher sagen. Der Song macht mich auf eine muntere Art schläfrig und auf eine schläfrige Art munter, je nach meiner Stimmung. Und ich freue mich auf das Album.
Und wer aus New Jersey ist, kann kein schlechter Mensch sein. Sorry, mehr kann ich leider dazu sagen.
Lass mich jetzt kurz nachdenken. Samuel Alito, das ist jetzt ein bisschen speziell, der schlimmste Verfassungsrichter der USA. Wer fällt mir jetzt noch ein? Naja, führen wir das nicht länger aus. Womit wir fast schon unfreiwillig beim Country gelandet sind, denn aus Mangel an Alternativen im Indie-Bereich habe ich den guten alten Will Oldham alias Bonnie Prince Billy noch herausgekramt, der für den 31. Januar sein neues Album Purple Bird angekündigt hat. Und der Vorgeschmack Our Home hat mich in seiner fröhlichen Unbeschwertheit doch ziemlich vor den Kopf gestoßen. Wahrscheinlich habe ich seit I See a Darkness nicht mehr genug vom Herrn Oldham gehört, um seinen Wandel vom depressiven Troubadour zum schunkelnden Grinsemann mitzubekommen. Aber offenbar waren wohl Vaterfreuden im Spiel. Also sehr schöner Song auf jeden Fall.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, klassischer Country, nicht mehr, nicht weniger. Ich mag's, obwohl ich den Song wahrscheinlich morgen schon wieder vergessen habe.
Hast du ihn gehört, Matthias?
Nee, habe ich leider nicht gehört. Aber kannst du das bestätigen, wenn Vaterfreuden kommen, dass man dann fröhliche Musik hört. Hast du dann auch deine Emo-Platten weggehauen und bist du noch schunkelnd und tanzelnd mit Cowboy-Hut durch die Wohnung gerannt?
Die Schlümpfe. Mit dem schlumpfen Cowboy-Joe.
Also I See a Darkness hätte zu der Schlaflosigkeit und der völligen Übermüdung tatsächlich besser gepasst als zur Fiedel rumhüpfen.
Aber
das kommt dann später, wenn die Vaterfreunde schon ein paar Jahre wären.
Aber I See a Darkness ist tatsächlich großartig, also ein Meisterwerk, muss ich sagen. Und ich sehe gerade, dass es auch schon wieder ein Vierteljahrhundert alt ist, unglaublich.
Krass, der sieht trotzdem immer noch aus wie immer. Hat immer noch nicht mehr Haare als früher, mit anderen Worten.
Sich gut gehalten.
Aber mir ist der traurige Will Oldham auf jeden Fall im Zweifel auch lieber, ohne dieses Country-Stück gehört zu haben. Aber dafür war er zu gut als Trauerkloß.
Dann beschließen wir hiermit die News und schauen, was es so an neuen Alben gab.
In the Album Reviews.
Eines muss man Black Francis lassen. In der langen Geschichte von Comebacks im Rock ist das der Pixies eines der konsequentesten. Mit The Night the Zombies Came haben sie in den letzten 10 Jahren nun bereits ein Album mehr gemacht als in der klassischen Phase von 1988 bis 1991 und touren dazwischen ziemlich unablässig. Was vielen angesichts dieser anerkennungswürdigen Konstanz aber gar nicht aufzufallen scheint, ist, dass wir es trotz fast gleicher Besetzung mit einer komplett anderen Band zu tun haben, der ihre Wunderwaffe im Vierteljahrhundert ihrer Abwesenheit abhanden gekommen ist. Die Unberechenbarkeit. Dies am Ausstieg von Kim Deal alleine festzumachen, greift zu kurz. Es war vor allem Blacks Gesangsakrobatik, die Doolittle zu einem bis heute fesselnden Hörerlebnis macht. Jede Sekunde konnte der Ausbruch kommen, wenn sein Wimmern in Schreien umschlägt, wenn aus ominösem Flüstern unvermittelt eine große Melodie emporsteigt, von der Dynamik der Instrumentals einmal ganz zu schweigen. Heute sind die Pixies einfach nur noch eine solide Indie-Band mit 90s-Touch unter vielen, die auf jedem Album noch ein paar gute Songs hinbekommt. Beim ersten Comeback-Album Indie Cindy 2014 saß der Schock der Kritiker ob dieser Erkenntnis offenbar noch tief. Obwohl Black Francis hier teilweise wesentlich stärkere Melodien auffährt als auf den folgenden Alben, waren die Rezensionen vernichtend. Inzwischen scheint eine Art Gewöhnungseffekt stattgefunden zu haben, sodass die Nachfolger ungleich wohlwollender, wenn auch nicht überschwänglich rezipiert wurden. Womit wir dann endlich bei The Night the Zombies Came angekommen wären. Kurz gefasst, es ist wie der Vorgänger Doggerel eines der stärkeren späten Alben und dank gelungener ruhiger Momente wie Chicken und Mercy Me zudem etwas abwechslungsreicher geraten. Neuzugang Emma Richardson ersetzt Paslan Chantin auch bei den Gesangsparts spurlos, das heißt ohne einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Aber wer will sich schon an Kim Deal messen lassen? You're So Impatient und Oysterbats lärmen kompetent und im Vergleich zu früher seltsam kontrolliert, um nicht zu sagen berechnend. Und Johnny Goodman gelingt neben Motorola als brauchbarer Mid-Tempo-Rock. Wenn man Zeilen wie I tried to call you on your telephone dem lieben Herrn Black verzeihen möchte. Der Rest ist Filler, der weder euphorisiert noch wehtut. Comfort Food für Hängengebliebene. Es sei euch gegönnt.
Also mir gefällt der Vorgänger Doggerel beträchtlich besser, was aber nicht heißt, dass ich mit der neuen Platte nicht völlig einverstanden wäre. Also sie wird zumindest nie richtig langweilig und hat tolle Stücke wie die erwähnten Oysterbats und You're So Impatient. Allerdings befürchte ich, dass mir dieses Album nicht lange im Gedächtnis bleiben wird, weil, Max, du hast gesagt, mir auch die wirklichen Wow-Momente schlichtweg fehlen. Davon hatte Doggerel mehr. Aber jedenfalls wünsche ich der Emma Richardson noch alles Gute, viele Späße und hoffentlich noch ein paar weitere Jahre unter der Fuchtel von Frank Black.
Ich hoffe vor allem, sie wird fair bezahlt.
Ja, immerhin.
Habe ich das jetzt auch richtig in Erinnerung, dass die Pixies immer nur die Stelle der Bassistin ausgetauscht haben und sonst gab es keine Änderungen?
Nein.
Schwerer Stand.
Originalbesetzung, ja.
Aber ich habe das Album ja noch beim Abwaschen heute hören können. Habe ich es noch untergebracht und mir hat es sehr gut gefallen. Auch wenn ich habe die Pixies die letzten Jahre in dieser Comeback-Phase, die du erwähnt hast, Max, jetzt nicht so stark verfolgt. Deswegen war ich fast auch etwas schockiert, wie glatt das teilweise klang. Vor allem der zweite Song hier, So Impatient, das klang für mich nach immer gut rocken im Erlanger E-Werk Jahr 2006 ein bisschen. Also schon ein bisschen arg generisch. Etwas glatter, aber zum Beispiel Hypnotized oder Motorola waren super Songs. Und insgesamt abwechslungsreich und ja, hab mir beim ersten Hördurchgang beim Abspülen sehr gut gefallen.
Ich glaube, ein größeres Kompliment könntest du ihr nicht machen.
Abspülplatte.
Das ist doch eigentlich genau das, was so Formatradios wie Antenne Bayern machen. Die testen doch ihre Songs an bügelnden Hausfrauen. Also deswegen werden ja auch bei Nickelback die E-Gitarre rausgenommen, also die verzerrte Gitarre, dass das ja nicht irgendwo die Ausschläge zu stark sind oder jemand dann noch irgendwo ein bisschen irritiert sein könnte, was das plötzlich so wild und laut ist. Also eigentlich ist es dieser Abspültest vielleicht gar nicht das Richtige für so eine eigentlich verrückte Indie-Band, aber auch da hat's funktioniert.
Jetzt wissen wir auch noch, wie die neuen Pixies-Platten entstehen. Danke für diese Insights, ja. Und danke für das, was du gleich machst, denn die Leute werden natürlich Uli bereits vermissen, wenn sie nur uns hören. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir holen den Uli zumindest ein bisschen in diese Folge noch rein und Matthias wird die nächste Rezension, die Uli tatsächlich noch selbst verfasst hat, bevor er von uns gegangen ist.
Im Fieber hat er sie geschrieben.
Das klang jetzt mit seinen letzten Kräften, wird Matze diese Rezension zum Besten geben und zwar als Uli.
Also ich probiere es auch akustisch wirklich klarzustellen, dass es nicht meine Rezension ist, weil ich habe es nämlich nur zur Hälfte gehört. Also das ist alles Ulis Worte und ich probiere es jetzt hier zu performen. Es kommt mir wie so einem Poetry Slam vor, irgendwie, als würde ich jetzt auf die Bühne gehen und jetzt was Großes darbieten. Die Chippenroids, wie sie ins Ohr gehen. Ich will nicht stehen. Aber ja, gut. Aber Chippenroids, Fade in Alkohol im Fränkisch vom Uli. Gekommen, um zu gehen. Die frohe Botschaft, dass sich Chippenroids nach 7-jähriger Abstinenz überraschend mit einem 4. Studioalbum zurückmelden, wurde prompt von der Ankündigung getrübt, es werde sich zugleich um das Abschiedswerk der beiden Kanadier handeln. Mögen familiäre und gesundheitliche Gründe diese Entscheidung irgendwo logisch erscheinen lassen, macht Fade and Alkohol das Tschüss-Sagen dennoch nicht unbedingt leichter. Brian King und David Browse besinnen sich noch einmal eindrucksvoll auf ihre Kernkompetenz. Der hymnisch dringliche Highspeed-Garagenrock des Duo Infernale lebt in erster Linie von seiner überbordenden Energie, den euphorischen Refrains und eingängigen Melodien und im furiosen Zusammenspiel von jubilierenden Fassgitarren und boldernden Dampfwalzen-Drums lässt aber auch immer wieder Raum für melancholische Zwischentöne. Ob Bangkok-infizierte Tunes wie Eye Contact High und D&D, die neusigen Knüppel aus dem Sack Nummern Alice, der mitreißende Bauerpop-Appeal von Fugitive Summer, die atmosphärische Vorab-Single Chicago, das an Frank Turner erinnernde Akustik-Singalong Positively 34th Street, der hemdsärmliche, wohl nicht zufällig so heißende 2,5-Minuten-Rocker, A Gestalt Anthem oder das Finale mit fiebenden Cindys versehene All Bets Are Off, die 10 Songs nach 18 Jahren Bandgeschichte, ein würdiges Farewell aus Vancouver, eine Schande, dass man sie nie live zu hören bekommen wird. You will be missed. Naja.
Dankeschön. Vermisst man den Uli gleich nicht mehr so sehr. Der Bauer-Bob-Abil war auf jeden Fall auf den Punkt. Ja, Chippenroids sind wahrscheinlich das radikalste Gegenteil zu Emil and the Smithers, die Philipp gleich noch euch näher bringen wird, das man noch halbwegs als Punk bezeichnen kann. Schweiß und verschüttetes Bier mögen ihre Musik als Zutat gemein haben, doch die dicken Tränen, wie sie nur ganz harte Jungs vergießen können, die hat das Duo aus Vancouver gerade zum Abschied nochmal für sich gepachtet. Wanna cry my way back to America, ain't even trying to hide it, gibt King am Ende gar zu. Schon beim ersten Hören wird deutlich, dass es ein versöhnlicher Abschluss werden soll. Fade in Alcohol ist nach den ruhigeren Experimenten des Vorgängers Into the Wild Heart of Life ganz ein Dienst am Fan. Keine Balladen, kein Schnickschnack, Hymne an Hymne. Einzig der Sturm und Drang des eigenen Klassikers Celebration Rock und das Feingefühl beim Texten sind in den letzten 12 Jahren etwas abhanden gekommen. Damals hatten sie im Übersong The House That Heaven Built noch die schönste Liebeserklärung aller Zeiten, die leider zu lang zum Tätowieren ist, die ich aber definitiv meinem Sohn mal auf eine Postkarte schreiben werde, wenn er auszieht. When they love you and they will, tell them all they love in my shadow. And when they try to slow you down, tell them all this should go to hell. Heute wird, vielleicht auch im Kontrast zu Emil, etwas offenbarer, warum Chippenroids eher eine Dude-Band ist, die im Kontext dieser sympathischen Jungs seltsam unpassende Lass-Jucken-Attitüde von Upon Sober Reflection wirkt spätestens heutzutage so unangenehm aus der Zeit gefallen wie die eindimensionalen weiblichen Charaktere, die sich selbst als Walking, Talking, Drinking, Smoking, Gambling kind of Girls präsentieren. Aber wie viel kann man von einem Rockalbum verlangen, das in puncto Catchiness, weltumarmende Akkorde und Drumfills und noch übermächtigere Gefühle alles in die Waagschale schmeißt, was diese Band noch zu geben hat? Danke, Japandroids. Macht's gut.
Ja, ich kann nicht glauben, dass mir Martin Jordanis in der Visions in der neuen zuvorgekommen ist, denn kaum hatte ich das Album halb durchgehört, habe ich mir die Worte endgültige Springsteenisierung notiert. Jetzt hat sie Jordanis vor mir veröffentlicht. Naja, schade. Seinem Verriss oder Zerriss von Fate and Alcohol kann ich allerdings nicht zustimmen. Fate in Alcohol? Nee, es heißt Fate and Alcohol. Denn ja, das ist schon eine gehörige Portion Pathos, Nostalgie und Sentiment auf all das. Aber was soll's, solange es ehrlich gemeint ist und solange es ehrlich klingt, lasse ich mich drauf ein. Denn mir ist diese Band hochsympathisch geblieben und sie wird mir fehlen. Aber einen Song Gaslight Anthem zu nennen, ist trotzdem keine gute Idee.
Du hast zumindest halb gehört, Matthias, und bist ausgewiesener Springsteen-Experte. Deshalb hast du sicherlich auch noch was zu sagen.
Ja, ich wollte sagen, vollständige Springsteenisierung klingt doch super. Also das, ich hab mich gefreut, wie poppig und euphorisch das Ganze klang. Also ich mochte auch die alten Japandroid-Sachen, aber fand es sehr, sehr schön anzuhören, die ersten 4 Songs nach dem Abspülen.
Und der Move, nur noch das Album rauszuhauen, aber nicht mehr auf Tour zu gehen, sondern mit dem Release bei das offizielle Ende der Band zu verkünden, ist ja schon einer, von dem ich bis dato noch nie gehört hatte.
Ja, ein wirtschaftlich unverantwortlicher Schritt.
Stimmt auch wieder. Also, aber sie haben es offenbar nicht nötig.
Howard Carpendale macht seit 20 Jahren seine Abschiedstour und wirbt damit.
Jetzt ist aber endgültig Schluss.
Ja, es gibt ja auch wohl Unstimmigkeiten innerhalb der Band. Also Brian King wollte aufhören und David Prowse hätte gerne weitergemacht. Und jetzt war das dieses Album noch zu machen praktisch der Kompromiss der beiden. Aber ja, da fehlt eine sympathische Stimme im modernen Rock auf jeden Fall.
Ach, komm weg, nicht ausgeschlossen, sage ich jetzt einfach mal so.
Ja, das der nächste Herr vorhin in den News weniger sympathisch rüberkam, liegt an seiner Einstellung zur alten Band. Aber ich erzähle noch ein bisschen was über Cutouts von The Smile. Fuck your feelings ist ja ein beliebter Slogan auf Trump-T-Shirts und nicht, dass ich Thom Yorke in eine ähnliche Ecke rücken wollte, aber der Smile-Sänger ist, wie vorhin gehört, ähnlicher Meinung, zumindest wenn es um Radiohead-Fans geht. Fresst das Smile oder geht sterben. Für viele angesichts von den nicht gerade anbiedernden King of Limbs und im Moonshaped Pool keine schwere Wahl. Mit geschlossenen Augen würde man sich auch bei Cutouts, dem dritten Album der Band in 2 Jahren, lediglich fragen, wo Phil Selway zuletzt Schlagzeugunterricht genommen hat. Doch einen Makel des Outputs von The Smile gegenüber Radiohead trägt Cutouts bereits im Namen. Die 10 Songs sind Überbleibsel einer Session, die schon den Vorgänger Wall of Ice speiste und nicht auf jenes Album passten. Und so fehlt auch ihnen, wie den beiden Alben zuvor, abseits der Qualität einzelner Songs, das Gefühl eines homogenen, durchdachten Gesamtkunstwerks, ein musikalischer wie narrativer Flow, der sie zu einer Einheit verschmelzen ließe. Wie das bei den auf ähnliche Weise entstandenen Kid A und Amnesiac noch geklappt hatte, an deren Qualität sich Cutouts leider auch die Zähne ausbeißt. Opener Foreign Spice wäre vielleicht gerne ein neuer Pyramid-Song, tritt allerdings nur auf der Stelle, statt einem Spannungsbogen zu folgen. Colors Fly mag bestenfalls Freunde von Weltmusik mitnehmen, wenn es sich pseudo-orientalisch seinem Free-Jazz-Crescendo entgegendudelt und Yorks uninspirierte Gesangsperformance in Tiptoe zerstört ein ansonsten solides Instrumental. Das soll über die Highlights jedoch nicht hinwegtäuschen. Das wunderschöne Instant Psalm ist der zweitbeste Smile-Song nach Free in the Knowledge. Die frickeligen Zero Sum, Eyes and Mouth und No Words übertragen ihre nervöse Energie durchaus effektiv, während The Slip und Buddy's Laughing von elegant aufgeschichtetem Songwriting und im Falle von The Slip auch von Tom Skinners atemberaubenden Drumming profitieren. So bleibt am Ende More to Love Than Not und eine ähnlich solide Bilanz wie auf dem Debüt A Light for Attracting Attention, aber meine Feelings, die fühlen sich immer noch etwas underfucked.
Es ist doch beruhigend, dass selbst außerirdische Wesen wie Tom York und Johnny Greenwood am Ende auch wieder da landen, wo sie angefangen haben, also bei Radiohead. Cutouts würde nämlich in meinen Augen auch als hochwertige B-Seitensammlung von Radiohead durchgehen. Das Verstehen der Yorkschen Texte habe ich schon aufgegeben, da waren die USA noch eine Demokratie und die Musik, ja Mai, Max, du hast es beschrieben, das ist alles schon fragmentarischer Post-Pop-Art. Auch wenn es nicht meine Lieblingsmusik ist, scheint es derzeit die Lieblingsmusik von diesen drei Herren zu sein. Und das freut mich eigentlich, denn das Mile scheint ihnen ja wirklich wieder besonders überbordende Spielfreude zu bereiten. Von dem her sollen sie ruhig machen. Mein Bier ist es leider nicht.
Matthias, du bist Weintrinker, aber...
Also da muss ich wirklich sagen, dass ich nach dem einen Hördurchgang noch nicht die tiefgründige Analyse machen kann und jetzt genau feststellen kann, inwieweit ich es auf eine Stufe mit Radiohead stellen würde. Ich finde dieses Jazz-Schlagzeug teilweise schon interessant, aber eigentlich mag ich bei Radiohead gerade diesen eher stoischen Phil Selway-Sound. Den Synthesizer im Opener fand ich überhaupt nicht gut. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Ansonsten, ja, teilweise auch Radiohead oder das nenne ich selber schon Radiohead, Tom York und Herrn Greenwood like schwere Kost. Was ich aber bestätigen kann, ist, dass Tom York mit Sicherheit kein Donald Trump-Fan ist. Denn selbst im Visions-Interview von 2003, in dem er sich sehr über George Bush echauffiert hat und Joschka Fischer gelobt hat, hat man ja eine gewisse globalpolitische Tendenz hier schon rausgehört, beziehungsweise in vielen anderen politischen Statements. Wie habt ihr das mal genannt? Radiohead, Methadon? Trifft's immer noch ganz gut, finde ich. Es ist irgendwie Radiohead hören, ohne dass es hundertprozentig Radiohead ist, aber es ist halt besser als gar nichts. Oder Tom York gar nichts und so, obwohl er ja doch immer ein paar Seitenprojekte hatte oder Soloalben. Aber ich komme zu meiner Ausgangsaussage zurück. Ich würde gerne mal wieder ein neues Radiohead-Album und eine Radiohead-Tour hören und sie mal live hören. Mal wieder.
Also, auch Matze ist noch etwas underfucked von diesem Album. Frigidität ist wiederum ein Vorwurf, den man unserem nächsten Werk auf keinen Fall machen kann, oder Philipp?
Nein. Und ich habe es an dieser Stelle schon mehrfach erwähnt, ich würde meine Liebsten jederzeit verlassen, um mit Amy Taylor einen Saufen zu gehen. Die gehört zusammen mit Arrow the Wild zu den wildesten jungen Weibern des zeitgenössischen Rock'n'Roll. Und sollte ich am Morgen danach verkatert erwachen, nur um über mir eine lächelnde Amy zu erblicken, in der einen Hand ein rostiges Messer, in der anderen mein abgeschnittenes Genital, dann wäre es das trotzdem wert gewesen. Insofern tue ich mir natürlich schwer, die neue Amy and the Sniffers mit allem gebotenen Abstand zu beurteilen, aber... ich hab's geschafft. Denn Cartoon Darkness ist nicht besser als das extrem lustige, extrem rohfleischige Leck-mich-Debüt von 2019. Und auch nicht besser als der Zweitling Comfort to Me, der es 2021 in meine Jahrestop 10 geschafft hat, wie man in unserer allerersten Podcast-Folge nachhören kann. Im Übrigen ist Herz ein Song für die Ewigkeit. Was ist denn aber Cartoon Darkness jetzt? Es ist, und ich fühle mich schmutzig, das zu sagen, ein erwachseneres Album. Und trotzdem bleibt die Band sie selbst, also eine asoziale, geile Gang aus rotzgürigen Aussie-Punk-Prolls mit dieser alles überstrahlenden Amylnitrit-Amazone. Wie das zusammengeht, auf dieser Platte kann man es hören. Es stampft, kreischt, ätzt, ächzt und knallt. Aber dann ändert sich plötzlich die Stimmung und man hört Töne, vor allem auch einen Tonfall, wie man es von dieser bandgewordenen Trichterladung Fosters Dosenbier ins Ohr nicht kannte. Big Dreams ist eine lupenreine Coming-of-Age-Ballade. Traurig und für Amy-Verhältnisse fast schon zärtlich. You Should Not Be Doing That ist ein groovender Mittempo-Stampfer, der am Ende mit einem fucking Saxophon aufwartet. Und ich meine, ich hasse Saxophone. Aber hier klingt das dumme Teil so abgedreht wie eine E-Gitarre, dass ich's lieb. Und was zur Hölle ist denn bitte Me and the Girls für ein irrsinniger Rausschmeißer mit der Betonung auf Irrsinn? Merke, Amy kann auch Robo-Hip-Hop. Mit den bekannten Mitten-in-die-Fresse-Nummern, mit ihren Glam-Anleihen werden auf diesem Album Classic-Rock, Post-Punk und einer inzwischen, ja, sozialkritischen Ader alles nochmal durchgemixt und angereichert. Mit einem furchtlosen Selbstermächtigungsbrett wie Jerkin ins Album zu starten, das heißt bloß Hüte runter und Schwanz ab, passend dazu auch das genitale Video auf der Band-Homepage. Aber bei aller Eminence muss hier auch explizit mal das exzellente Groove-Duo mit Fergus Romer am Bass und Bryce Wilson an der Hals-Moll-Trommel gewürdigt werden. Ja, und freilich Declan Martens an der Gitarre, der die freien drehenden, überdrehten, rabiaten Signature-Hochenergiestücke erst zu dem macht, was sie sind. und von denen es auf dieser Platte auch wieder ziemlich viele gibt. Stichwort Motorbike Song oder Tiny Bikini oder It's Mine. Als ich vor gut 2-3 Wochen erst gut die Hälfte der Songs gehört hatte, dachte ich mir noch, okay, kein Überalbum, aber immerhin. Jetzt kann ich die Platte in ihrer Gesamtheit genießen und ich muss ganz neutral zugeben, wow, ich schätze nicht für Möglichkeiten, dass sich diese Band auf eine so coole Art und Weise in Richtung Konzerthallen und Arenen weiterentwickelt, ja, sogar todernst sein kann, ohne dabei an Spaß und Humor und Ungehobeltheit einzubüßen. Ich möchte es nicht beschreien, aber nee, ich beschreie es doch. Die Chancen, dass das hier ein Album des Jahres für mich wird, sie steigen. Und darauf jerke ich auf meinen Squirter.
Ich würde mich ja selbst durchaus als Feministen bezeichnen und unterstütze Female Empowerment in jeder Form, aber trotzdem reimt sich Bikini nicht auf Space und Kant nicht auf Bumhole. Mir ist schon bewusst, dass Amy Taylor uns primitiv geifernden Männern hier zu Recht einen Spiegel entgegenhalten will, aber das macht es leider nicht appetitlicher. Wenn ich die Texte ausblende, dann kann ich Jerkin, It's Mine und Motorbike Song schon als Granaten anerkennen. Do It, Do It und You Should Not Be Doing That machen mir sogar ohne Einschränkungen Laune. Dem gegenüber stehen dann aber auch geradezu stümperhafte Banalitäten wie Doing In Me Head und Going Somewhere und einiges an Mittelmaß. Aber wenn Amy nur oft genug den ultra nervigen Refrain von Me and the Girls singt, dann packt das Patriarchat vielleicht auch ganz von alleine ein. Insofern, let's go girls oder girl power.
Genauso habe ich das erwartet, als ich es mir heute durchgehört habe. Ja, das ist genauso Philips Ding und der wird stundenlang über diese Band reden und dann kommt irgendwie Max, der auch noch irgendwas dazu sagen muss und analysiert dann halt irgendwie so zwei Ausdrücke dahinter und ist schon wieder fertig. Also ihr habt mich nicht enttäuscht. Ich glaube, man muss es live hören mal. Wenn man die Band mal live erlebt hat, glaube ich, dann vielleicht auch die Studioaufnahmen anders, als wenn man es, wie ich, zum ersten Mal heute nur auf Tape gehört hat. Auf Tape, wie alt bin ich eigentlich? Auf Spotify.
Auf Napster gezogen hat.
Ja, ich gebe es zu. Ich würde es mir auch live gerne anschauen, um mein Bild eventuell zu korrigieren. Ich finde es auch nicht furchtbar, aber passt schon. Dann sind wir bei Kurz und Gut, wo wir euch auch noch ein paar Alben vorstellen wollen, die wir außerdem gut fanden diesen Monat. Uli würde euch an dieser Stelle sicher das neue Porridge Radio Album ans Herz legen. Darüber aber vielleicht bald noch ein bisschen mehr in 2 Wochen in eurem Podcast-Feed. Ich habe noch 2 Empfehlungen. Zum ersten wären da Chad Pyle mit ihrem neuen Album Cool World. Bevor J.D. Vance sich zu Donald Trumps willfährigen Vizepräsidentschaftskandidaten degradieren ließ, erklärte er der ratlosen salonlinken Bourgeoisie in seiner Autobiografie Hillbilly Elegy 2017 noch, was den mittleren Westen gerade in die Arme eines Demagogen getrieben hatte. Auch Chad Pyle aus der Hauptstadt des Bible Belts, Oklahoma City, können auf ihrem 2. Album wieder 10 Lieder davon singen, wodurch sich das Trump Country auszeichnet. Evangelikale Bigotterie, verwaiste Industriebrachen und sehnsuchtstillende Opioide. Anders als die MAGA-Crowd erkennen sie sich und ihr Land dabei aber nicht als Opfer krimineller Einwanderer und jüdischen Großkapitals, sondern als Teil des Problems und weiten auf Shame dabei sogar ihren nihilistischen Blick bis nach Gaza, wo leider nicht nur Terroristen im Bombenhagel Made in America verkohlen. Passend dazu wird das Ganze im Rahmen düstersten Noise Rocks mit tonnenschweren Riffs dargeboten, wie man ihn sich vom Comeback der Genre-Koryphäen Jesus Lizard letzten Monat erhofft hatte. So stehen nach der Auflösung von Mats im gleichen Monat nun eben Chad Pyle einsam an der Spitze der Tristesse. Hoffen wir, dass wir Gleiches bald nicht auch wieder einem anderen Unheilbringer attestieren müssen. Und just inmitten des drohenden Weltuntergangs entführen einen auch Second Grade auf ihrem 4. Album Scheduled Explosions so unvermittelt wie unwiderstehlich mit eskapistischem Powerpop, bei dem alles in der Abendsonne glänzt, die größte Geißel der Menschheit endlich wieder nur die Steuererklärung ist und auch die Nebensächlichkeiten eigene Hymnen verdient haben. Insgesamt bietet Scheduled Explosions der übersympathischen Band aus Philadelphia in sportlichen 40 Minuten ganze 23 solcher Hymnen. dass Frontman Peter Gill viel zu geben hat, ließ schon der Name seines letzten Projekts Free Cake for Every Creature erahnen. Auch nun klingt das meistens wie Teenage Fanclub im Guided by Voices Format mit einem Schuss blauen Wieser, interpretiert von Alex Chilton. Selten stürmisch, gerne mal Lo-Fi und meistens süß melancholisch. Ein Spätsommeralbum, das dieser Oktober eigentlich nicht verdient hat. Philipp, hast du auch noch was?
Ja, ich habe noch einen Bezug zur ersten Folge unseres Podcasts, denn 24/7 Diva Heaven habe ich damals vor 3 Jahren fast die neuen und besseren Hole genannt, als es um ihr tolles Debüt ging, das auch in meiner Top 10 gelandet ist. Jetzt haben die Berlinerinnen ihren Zweitling draußen, er heißt Gift und fuck yeah, es ist immer noch mit einer der besten deutschen Garagenrock-Indie-Punk-Bands der jüngeren Vergangenheit. Erstens, weil er weiblich ist und zweitens, und hier kann ich eine Doppelreferenz spielen lassen, denn wir sind ja der Selbstreferenz-Podcast, weil Songs wie Suck It Up oder Red Race auch auf das neue Emily the Sniffers-Album gepasst hätten, es vielleicht sogar noch besser gemacht hätten. Die Qualität dieser Band hat sich jedenfalls herumgesprochen, wo sogar der Armin Teutoburg-Weiß im Song These Days ein Gastsängerlied singen kann. Deswegen Alerta, Alerta, Romantica Forever, hört bitte alle 24/7 Diva Heaven.
An dieser Stelle muss ich mich erstmal bei dir bedanken, Matze, dass du wieder dabei warst.
Gerne.
Und uns den Abend unterhaltsamer gestaltet hast, als er ohne Uli und dich geworden wäre. Hoffentlich bis bald, ohne dass jemand krank werden muss.
Dankeschön auch, immer wieder gerne.
Du bist der beste Joker, den wir haben.
Vielen Dank und euch viel Spaß noch bei eurem Hauptthema heute.
Lieben Dank, jetzt haben wir nämlich noch einen besonderen Headliner.
The good old days, der Headliner.
Das Jahrzehnt nähert sich seinem Mittelpunkt und auch Pitchfork hat es schon getan, also dachte ich, wir kommen nicht drum rum. Wir benennen mal unsere liebsten Alben, die 2020er bisher produziert haben. Und wir haben es jetzt beschränkt auf eine Top 5, weil es ist ja auch erst das halbe Jahrzehnt. Aber es gibt trotzdem jede Menge sehr gute Alben, über die wir jetzt reden können. Und vorab habe ich jetzt nicht viel zu ergänzen. Wir sind in uns gegangen und in Stein gemeißelt ist das nie bei uns. Aber ich denke, wir haben eine gute repräsentative Auswahl gefunden. Jeder hat außerdem zusätzlich zu seiner Top 5 noch 2 Honorable Mentions bekommen. Philipp, magst du mal mit deinen anfangen?
Ja, aber
er ist ganz knapp an deiner Top 5 gescheitert.
Mir ist schon wieder aufgefallen, dass ich zu kurz in mich gegangen bin, weil dank euch sind mir wieder Bands eingefallen, die ich völlig vergessen habe, aber die es bestimmt auch verdient hätten, zumindest in diesen Honorable Mentions zu sein. Jetzt habe ich da drin nur Sufjan Stevens mit Javelin. Danke fürs Erinnern, Max. Vielleicht weiß ich, das bisher beste Singer-Songwriter-Album, das männliche Singer-Songwriter-Album des neuen Jahrzehnts. Du wirst Näheres noch später sagen, glaube ich. Und erwähnen muss ich auch Fontaine's DC mit irgendeinem Album. Und ich habe mich jetzt für Hero's Death entschieden, weil es damals doch schon mir gezeigt hat, okay, das ist die Richtung, die der Indie-Rock in Zukunft oder der Post-Punk in Zukunft weist. Von dem her wären das meine beiden, die es nicht in die Top 5 geschafft hätten, aber es war wirklich haarscharf.
Ja, über Fontaine's DC und auch über dieses Album im Vergleich zu einem anderen können wir dann später nochmal
reden. Ja, eben.
Bei mir knapp gescheitert sind Phoebe Bridges mit Punisher. Du bist in der Geschichtsschreibung der antike Firm. Du weißt, Philipp, Helena hatte das Gesicht, das 1000 Schiffe nach Troja auslaufen ließ.
Oh ja.
Phoebe Bridges hatte Punisher, ein Album, das 1000 introspektive junge Frauen die Gitarre zur Hand nehmen ließ. In 20 Jahren wird man ihren Einfluss dafür wahrscheinlich mit dem der Beatles gleichsetzen. Die besseren Songs hatte sie zwar auf dem Debüt, das bessere Album ist Punisher dennoch. Und dann habe ich noch Second Grade, Hit to Hit. Ich habe sie gerade schon bei Kurz und Gut ein Loblied auf sie gesungen. Hier ist der Albumname Hit to Hit noch konsequenter Programm als auf dem neuen. Ein Wahnsinnsalbum, auch 24 Songs in 45 Minuten. Der Uli, der hat natürlich auch seine Top 5 gemacht und er ist nicht da, er kann sich nicht selbst rechtfertigen, aber ich glaube, wir können ihm am meisten zustimmen, was er da fabriziert hat. Seine Honorable Mentions sind Horse Girl mit Versions of Modern Performance. Das war so eine, ich glaube, New Yorker Indie-Band, Männlein und Weiblein mit dabei vor 2 Jahren und ihrem Debütalbum, das so etwas in die Sonic Youth, etwas sperrigere Indie-Post-Punk-Richtung geschielt hat.
Ich kann mich nicht erinnern.
Hatte einen, einen Hit namens Anti-Hero drauf, den ich auch nochmal in die Playlist packe zum Wieder- oder zum ersten Mal entdecken für alle. Und dann hat Uli noch, jetzt können wir schon drüber reden, das dritte Album von Fontaines DC, nämlich Skinty 4, mit dem ich im Output dieser Band meine größten Probleme halt tatsächlich habe, weil ich es dann doch sehr spröde.
Ging mir auch so in der Art, ne?
Und wenig ereignisreich finde. Ne? Ja. Ich finde es von den Instrumentals her am wenigsten spektakulär. Und von der Gesangsperformance hat Green Chatten seine Engelsstimme da noch nicht entdeckt gehabt und war mir dann stellenweise so ein bisschen performativ blökend.
Zu sperrig war es für mich auch ums, ja. Deswegen habe ich mich eben für Heroes Death entschieden, weil das war noch, wie sagt man, nicht sperrig, sondern es war eingängiger. Und das gefällt mir sowieso immer mehr, melodiöser vor allem.
War ja auch schon eine krasse Abkehr vom Debüt, Dogrel. Das ja noch so eine etwas klassischere Post-Punk-Schiene gefahren hat, so ein bisschen, ja, teilweise auch ein 2000er-Indie-Anklänge und Abtempo-Songs. Und dann war Heroes Death ja dann schon eine ziemliche Abkehr auch vom Sound des Debüts mit diesen atmosphärischeren Soundscapes und tatsächlich einer da dann schon gereiften Vocal-Performance, bei der Chatten dann für mich auf Skinty 4 wieder einen Rückschritt gemacht hat.
Ja.
Tatsächlich.
Insofern ist meine Wahl viel besser.
Ich möchte es nicht sagen, aber ich kann sie eher nachvollziehen. Und es tut mir leid für den Uli, dass er es nicht begründen kann. Aber ich bin mir sicher, er würde das schlüssig darlegen. Ich mag tatsächlich das Debüt bis heute am liebsten. Und auf Platz 2 ist für mich tatsächlich das Neue.
Ja.
Mal sehen, ja, ob es das noch in die Jahrestop 10 dann am Ende schafft. Ja, wir einigen uns, wir reden nochmal, diskutieren nochmal am Jahresende dann.
Ja.
ja, und damit sind wir bei den offiziellen Platzierungen angekommen. Philipp, dein 5. Platz?
Tatsächlich, Platz 5, was hatte ich denn da? Ich muss mal schnell gucken in meinen Unterlagen. Nee, es war klar, aber es war ein harter Kampf, denn hier hätte eben auch Sufjan Stevens oder Fontaines DC stehen können, aber nein. Ich gebe Carly und MJ den Vorzug, denn Red Saw God von Wednesday ist einfach eine zu unwiderstehliche, zu poetische, zu alltagspoetische und zu Tom Petty in modern und vor allem in lebendig Platte, um ihr hier nicht den Vorzug zu geben. Und es war ja auch letzten Jahr meine Platte des Jahres. Und sie ist nach wie vor, ich kann die Platte immer hören und ich habe schon so viele Leute damit angefixt, die jetzt auch Wednesday-Fans sind. Es hat irgendwas, was ich nicht beschreiben kann. Das ist diese, ich hatte die Carly Hartzmann für eine große Poetin, auch wenn mir das jetzt keiner glaubt, aber ich glaube, die wird nochmal richtig, richtig groß. Und MJ ist sowieso Manning Fireworks, ich will es nicht vorwegschreien, aber eine ganz, ganz tolle Platte auch.
Ja, so langsam möchte ich dann aber die Lorbeeren einstreichen,
ja,
dass ich
du den hast ihn Vorgänger entdeckt.
Von MJ Lenderman damals in meine Top 10 noch
du hast ihn groß gemacht, ich weiß.
Damals aufs Übelste missachtet wurde.
Beschimpft wurde, ja.
Aber irgendwann kommt ja jeder mal auf den Trichter. Nee, das war schon ziemlich brüske Zurückweisung, wenn ich mich da recht erinnere. ja, Wednesday, Red Saw God, ein Album, das tatsächlich immer noch weiter wächst. Und
ja,
es hat damals, es ist knapp an meiner Top 10 gescheitert, glaube ich. Mittlerweile könnte es sogar sein, dass es in meiner Jahrestop 10 2023 drin wäre, weil es eben einfach immer weiter wächst und so viele Ecken und Kanten hat, in denen man sich auch ein Jahr später noch schön reiben kann.
Eben, es macht immer Spaß und es ist immer aufregend irgendwie, ja.
Ja, da, das ist das krasse Gegenteil auch zu meinem 5. Platz.
Oh Gott, ich gehe mal kurz nochmal kurz Wein holen. Ne?
Es ist kein Trolling, Philipp, also auch wenn du es als solches empfinden magst.
Nein, mach
ich habe The Killers mit Imploding the Mirage von 2020. Ich finde dieses Album so gut, dass ich meine Kredibilität als Kritiker dafür aufs Spiel zu setzen bereit bin. Es ist das progressivste, das detailreichste und das geschmackvollste. Ja, ich benutze dieses Wort in Zusammenhang mit den Killers Album, das sie bis dato gemacht haben. Und es hat trotzdem ganz große Melodien zu bieten. Ich fordere jeden, der auch nur ein bisschen was mit den Killers anfangen kann, dieses in der Pandemie doch ziemlich untergegangene Werk doch nochmal auszuchecken. Da sind große Momente drauf, produziert von Steve Evans, der auch War on Drugs produziert. Und diese Handschrift erkennt man wieder, auf jeden Fall.
Eines Tages werde ich vielleicht aufwachen und mich dafür schämen, dass ich die Killers, dass ich die nicht gut finde. Aber auch dieses Album, nein, es ist mir, das ist für mich 80s Pop meets Billy Idol in furchtbarer. Aber vielleicht habe ich wirklich Unrecht und ich kann dann am jüngsten Gericht vielleicht nochmal meine Meinung ändern. Aber bisher keinen Zugang zu der Band leider.
Ja, ich habe halt so eine große Schwäche für Iggy Pop. Wir kommen zu Ullis Nummer 5, ein Album, auf das wir uns alle einigen können. Wir hatten es damals, ich glaube, es war das einzige Album, das wir in unserem zweiten Jahresfolge war es, glaube ich, alle in unserer Top 10 hatten. Und das ist Cooler Returns von Kiwi Junior.
Großartiges
Album. Ihr zweites Album.
Ja.
Großartig, Pavement-Vibes, aber auch Powerpop mit drin. Große Melodien, verspielte Songstrukturen, ein Album, dessen man auch nicht überdrüssig wird einfach.
Nee, und als ich es gerade eben gelesen habe zum ersten Mal, dachte ich mir, hätte ich auch in meine Honorable Mentions nehmen können, mindestens. Ich habe es aber wieder völlig vergessen.
Philipp, deine Nummer 4.
Ja, Nummer 4, Europa. Ich sterbe jeden Tag in Deutschland, 180 Grad. Ich meine, die Selbstbetitelte von den Nerven ist mein dritter Platz, mein vierter Platz. Und
vierter.
Es ist eins der besten und ja, vielleicht sogar das wichtigste deutsche Album in diesem Jahrzehnt. Vielleicht sogar in diesem Jahrtausend bislang. Mehr sage ich natürlich. Das sind einfach wichtige, verdammt wichtige Lieder, die die Stimmung in diesem Land und auf diesem Kontinent zu der Zeit und auch jetzt immer noch perfekt einfangen. Es macht mich klaustrophobisch, es macht mich nachdenklich. Ich kann aber auch dazu einfach mich fallen lassen und, wie sagt man so schön, wild abrocken, ohne dabei das Hier und Jetzt zu vergessen. Und das schaffen zurzeit nur die Nerven, so präsent zu sein, finde ich.
Okay, ich habe auf Platz 4 ein Album, mit dem ich euch beide in unserer ersten Folge ziemlich verstört habe. Es handelt sich um Ultra Pop von The Armed und dieses Album reiht sich für mich neben Refused, Shape of Punk to Come, Converges Jane Doe und Turnstiles Glow On als eines der Alben ein, die den modernen Hardcore neu definiert haben. Es ist ein brutaler Parforce-Ritt ohne jede Scheuklappe. Aber es ist auch ein Acquired Taste, für den man starke Nerven mitbringen muss, das gebe ich.
Ja.
Der Uli hat auf Platz 4 Porridge Radio mit ihrem vorletzten Album, also nicht dem aktuell erschienenen, sondern dem davor. Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky. Und ich erinnere mich noch, dass mich die Orgeln genervt haben, aber ich weiß, dass Uli als ehemaliger Orgelspieler da sehr schmerzfrei ist. Und wahrscheinlich erklärt das diesen vierten Platz. Ansonsten fand ich das Album aber sehr gut und zum neuen mag ich noch nicht zu viel verraten. Hast du noch Erinnerungen?
Ich weiß es noch, aber ich weiß auch, dass ich das Album, seitdem wir es besprochen haben, nie wieder gehört habe. Von dem her, ich hatte nichts dagegen, aber es hat mich jetzt auch nicht so gefesselt, dass ich es wiederhören musste, komischerweise.
Wir fragen ihn das nächste Mal vielleicht nochmal.
Ja, was
vor
das sollte.
Vor allem interessiert mich natürlich auch, wie das Neue im Vergleich für ihn abschneidet.
Ich muss noch sagen, Ultra Pop, ne? Ich habe im Zuge dessen hier nochmal reingehört und es ist immer noch für mich schwer zu ertragen. Also wirklich, es muss Kunst sein, aber ich verstehe sie nicht. Es ist für mich Krach und zwar in Form von Krach, also kein schöner Krach.
Ja, muss schon manchmal sein. Aber Uli hatte damals die Anekdote erzählt, dass er im Fitnessstudio gehört hat.
Ja, genau.
Und dann sehr, wie soll ich sagen, mitleidige Blicke auf sich gezogen hat, als er versucht hat, im Tempo der Musik dann zu trainieren.
Das ist Zugang gesehen, das Video.
Wer auch immer gute Videos hatte, das sind die Damen, die du auf dem dritten Platz hast und die doch eigentlich, hatten wir in den News vor 2 Jahren schon ihr nächstes Album fertig hatten.
Ja,
Philipp,
ich warte auch
drauf.
Mach
doch mal was.
Es ist komisch. Und ich bin mir dessen bewusst, dass das Debüt von Wet Leg, der selbstbetitelte, und das bisher leider einzige Album, kein Überalbum ist, wenn ich es nach strengen Indie-Rock-Maßstäben betrachte. Trotzdem ist dieses Album zum Dahinschmelzen und trotzdem saumäßig originell vorgetragen und vor allem großartig gesungen und trotzdem habe ich mich in Rianne und Hester verknallt und trotzdem ist diese Platte voller Ohrwürmer, die mir nie mehr aus dem Kopf gehen, die ich bis heute höre. Ich meine, Supermarket ist immer noch mein Klingelton bei Handy anrufen und ich bete für ein zweites Album dieser hochsympathischen, wirklich originellen Band, netten kleinen Band.
Ich habe jetzt länger auch nichts von Touren mitbekommen, also
nee.
Entweder sind sie noch mal im Studio und feilen dran.
Ich hoffe.
Oder sie sind auch burnt out wie The Last Dinner Party. Ich weiß nicht.
Die jungen Leute.
Ich stelle sie als Lehrer auch fest. Nicht mehr belastbar. Bei meinem dritten Platz auch junge Leute aus Großbritannien. Black Country New Road, Ants From Up There. Dieses Album ist A Gift That Keeps On Giving. dank Isaac Woods raunenden Vocals auch noch einen Ticken stimmungsvoller als ihr sehr, sehr gutes Live-Album, das sie zuletzt veröffentlicht haben ohne ihn. Ja, aber ich lerne dieses Album wirklich bei jedem Hören aufs Neue kennen und es begeistert mich jedes Mal auch wieder aufs Neue, weil hier keine festen Songstrukturen sind, an denen man sich halten kann, aber es passiert trotzdem unglaublich viel. Es ist trotzdem ein sehr kleinschrittiges Hörerlebnis, was es halt einfach so engagierend oder wie sagen, engaging, wie
herausfordernd.
Deutsches Wort ein. Ja, herausfordernd, durchaus auch, aber dankbar auf eine andere Weise, weil es dann doch genügend Melodie hat, ja, die einen wieder versöhnt für all die Anstrengungen, die man vielleicht investieren muss.
Das müsste ich wahrscheinlich öfters hören, weil bisher, ja, auf gar keinen Fall schlecht, im Gegenteil. Aber ich habe noch nicht so richtig, also es wäre für mich nicht mal in die Top 10 gekommen, weil es halt für mich so noch so, ja, schwierig zu fassen ist. Aber wenn ich mal Zeit habe irgendwann, ich habe bestimmt irgendwann mal Urlaub, könnte ich es mir mal wieder in Gänze durchhören, dann ist es vielleicht anders.
Eine Strandplatte ist es, glaube ich, nicht.
Aber, aber so für...
Im Winterurlaub hast du genau, auf jeden Fall.
Für meinen nächsten Island-Trip.
Uli hat auf seinem dritten Platz, auch von vor 2 Jahren, Gang of Youths, Angel in Real Time. Das ist so australischer Heartland-Rock meets Weltmusik. Ein Album, was ich damals rezensiert hatte, weil ich die Band sehr, sehr mag. Und das Vorgängeralbum war damals auch mein Album des Jahres. Und dieses hier mochte ich auch sehr gerne, wenn auch mir die Weltmusikanteile manchmal ein Ticken zu viel waren und ich mir gerne mehr Gitarren und echte Drums gewünscht hätte. Aber es ist trotzdem ein extrem gut gemachtes und vielschichtiges Hörerlebnis, weshalb ich da ja durchaus mitgehen kann mit dem Uli.
Ich habe mir notiert, toll produziert, aber zu viel Weltmusik habe ich mir notiert, weil ich es nie wieder gehört habe, nachdem wir es besprochen haben. Aber genauso ging es mir auch. Ich dachte mir, jetzt kommt ein wenig Rock'n'Roll noch rein, aber nein, deswegen tue ich mir damit echt schwer. Also für mich wäre es auch kein Kandidat für die Top 5 gewesen, aber wenn es dem Uli gefällt, Mensch, also gegen die Band habe ich auf jeden Fall überhaupt nichts.
Ja, ich habe sie dann auch live gesehen zum Album und da haben sie das Ganze dann doch ein bisschen, ja, es ist auch auf Platte organisch gelöst, aber dann wirkt es einfach ein bisschen rockiger live. Auch wenn es eins der leisesten Rockkonzerte war, die ich je gehört habe damals, ja, war ich mit Matthias tatsächlich. Okay. Ja, trotzdem sehr gut. Ja, Philipp, jetzt musst du mich mal belehren hier, was die Faszination deines zweiten Platzes ausmacht, weil sich diese Künstlerin mir einfach noch nie so richtig erschlossen hat, obwohl sie ja auf allen besten Listen wirklich immer ganz oben dabei ist.
Ist das so? Wusste ich nicht, aber
tatsächlich.
Mir ist aufgefallen, dass ich sie nie erwähnt habe im Podcast oder wenn, dann nur nebenbei. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Fan von ihr. Und zunächst mal halte ich auch Fiona Apple für eine der größten und vor allem integersten Singer-Songwriterinnen überhaupt. Ich liebe eigentlich alle ihre Alben, vor allem Tidal und When the Porn Hits the Conflicts und so weiter. Weil Fiona Apple ist eine, die mir wirklich alles verkaufen kann, weil sie für mich ja eine Künstlerin im eigentlichen Sinne des Wortes ist, also nicht bloß eine hervorragende Performerin, im Gegenteil, sie macht aus ihrem Innersten, ihrer Angst, ihren Depressionen Kunst, und zwar große Kunst, und zwar bis es wehtut und auch darüber hinaus. Insofern ist Fetch the Bolt Cutters, ihr Album von 2020, ein großes, großes Melodrama, das an Intimität und Intensität kaum zu toppen ist. Wenn ich die Platte höre, muss ich tatsächlich bei manchen Sachen weinen, weil ich diese Frau fühlen kann und ich fühle, wie sie es gerade eben in dem Moment gemeint hat und weil sie so schön ist und weil es so schön schmerzhaft ist und störrisch und verzweifelt und humorvoll. Deswegen ein Hoch auf Fiona Apple und vor allem auf dieses großartige Album. Fast das großartigste, das es bisher in diesem Jahrzehnt gab.
Das klingt wundervoll. Ich beneide dich um dieses Gefühl. Vielleicht muss ich es einfach weiter und weiter versuchen. Es gibt ja so Bands, ne, die hörst du dir alle 5 Jahre nochmal aufs Neue an und denkst, ja, jetzt macht's doch vielleicht.
Ja, genau. Und dann wirst du 40 und plötzlich klick.
Und plötzlich bist du ein Devotee, weil bei Deepish Mode hat es bei mir auch noch nicht Klick gemacht bisher.
Aber ich glaube, es passiert bei uns auch nicht mehr.
Schauen wir mal. Fiona Apple werde ich auf jeden Fall weiterhin eine Chance geben.
Gib ihr eine, ja.
Mein zweiter Platz ist der bereits von dir erwähnte Sufjan Stevens mit seinem letzten Album Javelin. All Things Sufjan Stevens auf den Punkt gebracht. Ich bemühe ein Matt Bellamy-Zitat zum letzten Muse-Album. Es ist wie eine Best-of aus 9 Songs. das hat er natürlich über Will of the People gesagt damals, was noch ein ziemlicher Hohn war, aber auf Javelin trifft dieser Ausbruch tatsächlich zu, weil alle Elemente, die Stevens als Songwriter groß gemacht haben und auszeichnen, also nicht nur die Intimität seiner Sounds, sondern auch dieses ein bisschen ausufernde, die mal elektronischen, mal sehr organischen Spielereien mit Streichern und Flöten und Chören. Alles ist drauf und trotzdem alles in eine ziemlich songdienliche Form gebracht, so dass das auch kein Album ist, was man sich lange erarbeiten muss, sondern das geht direkt vom ersten Hören ab ins Herz.
Schockverliebt, ja. Kann ich dir jedes Wort zustimmen.
Über Ullis Nummer 2 müssen wir, ich habe es heute schon versucht mit Matze, aber da müssen wir das nächste Mal vielleicht noch ein bisschen reden.
Hast du eigentlich neue News, wie es ihm geht, Sufjan? Weil er war ja im Rollstuhl noch. Oder geht es ihm besser mittlerweile? Wissen wir da was?
Ich, soweit ich das mitbekommen habe, absolute Funkstille. Also okay. In den Musikmedien, die ich konsumiere als Vorbereitung für diesen Podcast, ward keine Erwähnung mehr. Ich glaube, er ist auch nicht getourt, ne? Also, saß ja zuletzt im Rollstuhl.
Naja, hoffen wir weiterhin das Beste für ihn.
Wir drücken die Daumen.
Ja. Okay, Entschuldigung.
Genau, Ullis Nummer 2, über die müssen wir nächstes Mal noch reden. Denn Ulli hatte mehr Eier als wir beide zusammengenommen. Denn er hat ein Album aus dem Jahr 2024 in seine Top 5 gepackt.
Ich auch.
Wozu wir beide nicht. Achso, stimmt, du auch. Ja, letztendlich bin ich der
du einzig, hast es wohl
der einzige verdrängt. Eunuch hier. Ja. aber ich. Naja, dass das dein Album des Jahres würde, das war mir schon ab Release klar. Insofern ist es keine so große Überraschung. Aber wenn ich jetzt das reingenommen hätte, dann, ich wollte nichts vorwegnehmen. Ich bin mir auch tatsächlich noch gar nicht so sicher bei den Alben diesen Jahres, ob, den muss ich nochmal hören. Aber das mache ich ja am Jahresende immer, dass ich nochmal alle wesentlichen Releases des Jahres Revue passieren lasse.
Ja, und nachdem ich schon wieder so viel vergessen habe, denke ich mir auch, ja. Meine Liste ist auch wieder so, die kann ich wieder die Hälfte umschmeißen. Dann erwähnst du wieder was und denke ich mir, ja genau, die müssen ja auch wieder, schwierig.
Das darf nicht nochmal passieren. Nein. Aber jetzt haben wir es immer noch nicht gesagt. Ulli hat auf dem zweiten Platz Nick Cave and the Bad Seeds, Wild God, das neue Album. Wurde von der Kritik sehr wohlwollend, wie immer bei Nick Cave, aufgenommen. Was mir aufgefallen ist, glaube ich, dass als sein bestgelauntestes Album seit vielen Jahren beschrieben wurde, was angesichts der Schicksalsschläge, die er durchmachen musste, Tod zweier Kinder und so, durchaus erstaunlich wirkt. Aber ich bin auch diesmal, ich habe es wieder versucht, ich bin einfach nicht reingekommen. Da fehlt mir noch was in meiner DNA. Ich hoffe auf die Erleuchtung.
Ja, geht's uns ähnlich. Blanko-Sakrosanz, die er ja von jedem bekommt, von den Musikmagazinen, die will sich mir auch nicht so erschließen, was jetzt das Besondere ist. Aber ich weiß, dass es was Besonderes ist, nur für mich ist es so nichts Besonderes. Vielleicht muss ich älter werden.
Das ist es, was den Unterschied macht. Wir verraten nicht, wie viele Jahre der Ulli uns voraus hat. Genau.
Ja.
Er könnte auf jeden Fall dein Vater sein.
Aber als sehr junger Vater.
Aber nicht weiter lästern in seiner Abwesenheit. Wir sind jetzt nämlich bei deiner Nummer 1, Philipp, angekommen schon.
Yes.
Und es wird niemanden überraschen, der diesen Podcast länger als 2 Folgen schon mal gehört hat.
Kann nicht aus meiner Haut. Und mich ärgert es eigentlich nur, dass ich dieses Album vor kurzem nur bei Kurz und Gut lobpreisen durfte, weil es eben so völlig aus dem Nix kam. Und keine Sorge, Max, ich fange jetzt nicht schon wieder an mit meinen Jack-Arien, aber No Name von Jack
White. Du musst ja noch was zum Sagen haben zum Jahresende. Ja. Du musst ja noch was aufheben.
Ich weiß. Deswegen ist No Name von Jack White ganz einfach das bisher beste White-Shit-Solo-Album überhaupt und mein 5-liebstes White Stripes-Album. Und die White Stripes sind meine zweit- oder drittliebste Band aller Zeiten. Von dem her mit anderen Worten, es ist das beste Rock-Album, das ich in den 2020ern so far gehört habe. Punkt. Aus. Ende.
Mein liebstes Album der 2020er war vor 2 Jahren mein Album des Jahres und ich muss jetzt Superlative bemühen. Es ist eins der besten Jangle- bzw. Power-Pop-Alben aller Zeiten. Erbarmungslos catchy, unfassbar detailreich, ohne Hänger und mit Belinda Sass hat es gleich noch einen Top-5-Song der 2020er mit drauf. Ich verneige mich vor Always und ihrem Album Blue Rev.
Wenn man Power-Pop mag, ist es wirklich mehrfacher multipler Orgasmus, muss ich dir zustimmen.
Orgasmisch habe ich Ullis Nummer 1 gar nicht so aufgenommen, weil ich den Vorgänger lieber mochte. Aber sein Album des letzten Jahres ist auch sein liebstes Album der 2020er. Es ist Everything is Alive von Slowdive. Ja. Den Shoegaze-Göttern, den ja einzig verbliebenen Aktiven, die diesen Titel für sich beanspruchen dürfen. Und es ist ein sehr, sehr gutes Album. Da gibt's nichts zu diskutieren. Auch hier hätte ich gern nochmal Ullis eigene Worte dann gehört. Warum Nummer eins? Aber ich glaube, das ist halt auch einfach Ullis Genre.
Ja, und ich kann mich erinnern, dass ich mit dem Album am Anfang nicht viel anfangen konnte. Und dann habe ich es irgendwann mal auf einer langen Zugfahrt gehört und habe mich dann in das Album ein bisschen verliebt. Warum es genau das beste Album seit 4 Jahren sein soll, weiß ich nicht. Aber ja, du Uli könntest bestimmt erklären.
Gehört haben sollte man's. Und?
Ja, das auf jeden Fall.
Das beschließt jetzt unsere liebsten Alben der 2020er bisher. Aber es sind ja noch 5 Jahre. Da kann noch einiges kommen. Da wird noch einiges kommen. Sonst hätten wir auch nichts zu bereden.
Aber wird es uns in 5 Jahren noch geben, diesen Podcast?
Die Frage ist, ob es die Welt noch geben wird, je nachdem, was da in einer Woche passiert.
Ja, bitte Leute.
Auf der anderen Seite des großen Teichs. Reißt euch zusammen.
Unsere vielen Hörer aus USA, bitte. Gebt euch einen Ruck.
Die tatsächlich 2% in der Statistik ausmachen.
Siehst du?
Das könnte ja schon reichen.
Ja.
Es ist Neck to Neck. Oder gleich noch die Neuerscheinung bis Ende November.
Future Noise.
Am 1. November ereilt uns Songs of a Lost World, das neue Album von The Cure, nächstes Mal in diesem Podcast besprochen. Und außerdem Phil Averams Projekt Mount Eerie veröffentlichen Night Palace. Hat ja mit A Crow Looked at Me ein Album gemacht, das ich hier im Plattenschrank habe und mich nicht anzufassen traue, weil es das traurigste Album aller Zeiten ist und mich mir den kompletten Tag verderben würde, aber es ist sehr, sehr gute Musik. Am 8. November Primal Scream mit Come Ahead. Am 15. November, man merkt, die Releases werden weniger. Greifen hier schon zu Verzweiflungspicks. Linkin Park, From Zero. Ja. Wir haben sie in den News gar nicht erwähnt, das Comeback, weil ihr habt es ja eh überall erfahren. Und was wollen wir da sagen, außer Scientology ist doof und so. keine Sorge, wir werden es nicht besprechen nächsten Monat. Leider genauso wenig wie die neue Bodycount, aber sie trägt einen
Signature-Titel.
Bodycount-typischen Titel Merciless. mal schauen, was Ice-T zu den Themen Political Correctness und so weiter.
Ach, heiß.
Musikalisch das krasse Gegenteil. Father John Misty. Oh Gott, wie spreche ich das jetzt aus? Mahashmashana heißt sein neues Album. Und die Vorab-Single hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn ich ihn auf Albumlänge bisher immer ein bisschen anstrengend in seiner
Selbstergriffenheit.
Ausufernden, selbstverliebten Art fand. Aber, genau. Ja. Das Gegenteil ist Kim Deal, Nobody Loves You More, ebenfalls 22. November. Ich glaube, das möchte ich besprochen haben nächsten Monat.
Okay,
ihr werdet es erfahren, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und nicht vergessen, in der Zwischenzeit gibt es noch eine kleine Extra-Folge. Seid gespannt, was da kommt. Philipp, danke, dass es dich gibt. Und euch allen danke fürs Zuhören.
Danke dir, danke euch. Gute Besserung, Uli. Danke, Matze.
Macht's gut, bleibt gesund und hofft auf das Beste von der anderen Seite der Welt.
Oh ja.
Ciao.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.